Ja, dann wollen wir uns mit Gottes Wort beschäftigen heute Morgen. Und wir hören Gottes Wort für diesen Sonntag aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9 und da den Vers 28 bis 36. Und ich lese uns Gottes Wort einmal vor. Dort heißt es dann: Und es begab sich etwa 8 Tage nach diesen Reden, dass er mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichtes anders und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die bei ihm waren, waren voller Schlaf. Als sie aber aufwachten, sahen sie, wie er verklärt war und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, hier ist es gut für uns zu sein. Lasst uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete. Als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach: Dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen davon und verkündigten in jenen Tagen niemandem, was sie gesehen hatten. Soweit einmal Gottes Wort aus dem Lukas-Evangelium. Diese Begebenheit wird auch bei Matthäus, im Matthäus-Evangelium erzählt, und ich werde versuchen, das von beiden Evangelisten, von den beiden zusammenzufassen. Zunächst einmal eine kleine Geschichte am Anfang. Stellt euch einfach folgende Situation vor. Jetzt ist natürlich kein schönes Wetter, um in den Süden in Urlaub zu fliegen, aber stellt euch vor, jetzt wäre so schönes Sommerwetter und ihr fliegt in den Sommerurlaub. Ich habe jetzt noch nie einen Flughafen so erlebt, aber trotzdem stellt euch vor, jetzt kommen durch diese Gangway so ein paar Frauen mit so großen Strohhüten, ja, und sie schnabbeln ganz aufgeregt, wo sie jetzt gleich in Mallorca landen werden und setzen sich ins Flugzeug. Dann kommen noch ein paar Geschäftsleute mit ihren Aktenkoffern und ihren Laptops und setzen sich auch ins Flugzeug. Und zwischen diesen Personen kommt auf einmal eine Mutter mit ihrem Sohn. Und der Junge ist noch relativ klein. Und der Junge, kaum ist er im Flugzeug, sagt er zu seiner Mutter: Mama, so wie so ein kleiner Junge das halt macht, ne, er zieht immer an der Hand: Mama, ich will zum Pilot. Und die Mutter immer: Nun sei mal ruhig, Junge, wir müssen uns hier auf den Stuhl setzen und den Mund halten und dann fliegen wir erstmal. Nee, ich will aber zum Pilot. Naja, irgendwie hat eine Stewardess das mitgekriegt, dass der Junge immer gerufen hat: Ich will aber zum Pilot. Und als das Flugzeug dann abgehoben hat und sie schon oben in der Höhe dann oben fliegen und das Flugzeug wieder gerade ist und nicht mehr schräg nach oben fliegt, dann plötzlich kommt also die Stewardess an den Sitz zu der Mutter mit ihrem Kind, mit ihrem Sohn und sagt: Hier, ich habe da vorhin was gehört. und gucken die so, die Stewardess an, denken so, Huber, was passiert jetzt? Und dann sagt die Stewardess, weißt du was, magst du mal vorne beim Pilot mit mir gehen? Oh, Mami, ich darf zum Pilot. Ne? Und die Mutter sagt, ja, wissen Sie, mein Junge, der hat das schon immer, das ist schon sein Wunsch immer gewesen, einmal im Leben beim Pilot sein. Naja, und jetzt nimmt die Stewardess den Jungen, geht in die Pilotenkabine und dann kommen sie raus. Irgendwann wieder kommt der Junge aus der, geht die Türe auf, der Junge kommt raus. Mama, und dann erzählt er, wie toll das da vorne war, ja? Die Instrumente und die Kopfhörer und die Schalter und die Lichtchen, die er alle gesehen hat. Und vor allen Dingen das Allerwichtigste war, er hat den Piloten persönlich gesprochen. Mami, mit ihm geredet, vorne bei ihm gewesen, der Lebenstraum war erfüllt. Schaut, der Herr Jesus Christus will uns heute Morgen helfen und mit seinem Wort, dass wir so eine Sehnsucht bekommen wie dieser Junge, der diesen einzigen Wunsch hatte, ich will einmal im Leben mit dem Pilot zusammen sein. Und Jesus will uns heute ermutigen durch sein Wort, dass wir solch eine Sehnsucht in unser Herz bekommen, mit Gott, dem Vater, in seiner Gegenwart zusammen zu sein. Und wir werden im Laufe der Predigt auch sehen, wenn man Matthäus und Lukas beide Evangelien liest, dann sieht man, dass diese Begegnung, wenn wir die genau wie die Apostel mit Gott haben, dass diese Begegnung Auswirkungen in deinem Leben hat. Und so wollen wir dann uns zunächst einmal die Frage stellen, wie das in unserem Leben aussieht. Hier Jesus, bei Jesus war es so, er hatte einige Reden gehalten und jetzt hat er den Petrus, den Johannes und den Jakobus mit sich genommen auf den Berg, um dort zu beten. Er hat etwas gemacht, was er ganz oft gemacht hat. Er hat sie rausgenommen aus dem Alltagsgeschehen und jetzt ganz gezielt gesagt, so komm, jetzt gehen wir auf den Berg hoch und da gehen wir in die Gegenwart Gottes, da werden wir Gott begegnen. Schau, und das ist etwas, was auch für dein Leben ganz wichtig ist. Jesus hat diese drei Jünger jetzt hier genommen und sie ganz bewusst in die Gegenwart Gottes geführt, aber so automatisch geht das nicht in unserem Leben. Wir müssen auch genauso, wie Jesus es hier gemacht hat, bewusst eine Entscheidung treffen und sagen, jawohl, ich will in die Gegenwart Gottes. So wie der Junge, der gesagt hat, ich will unbedingt zum Pilot. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ob du diese Sehnsucht in deinem Herzen verspürst nach der Gegenwart Gottes. Ich glaube, dass es uns eher auch so geht wie dem Jakobus und dem Petrus und dem Johannes. Wir kommen so aus unserem Alltag. Und der Alltag, der funktioniert für mich so wie so ein Hamsterrad. Kennt ihr so, die kleinen Hamster? Ja? Wenn du den reinsetzt, ne, muss man gucken, wie das Rad am Drehen ist. Er läuft und läuft und läuft und das Rad dreht. Und da ist das gar nicht so einfach, so ganz bewusst in die Gegenwart Gottes hineinzutreten und Gott zu begegnen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und wenn ich es mir nicht ganz gezielt vornehme, also es so mache wie Jesus und sage, halt, Alltag, jetzt mal stopp und jetzt will ich mir Zeit nehmen, in die Gegenwart Gottes zu gehen, dann gelingt das nicht. Und dann musst du dir auch Zeit einplanen, um mal überhaupt mal runterzufahren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber viele, so gerade die Männer, denen geht das oft so, Frauen natürlich auch, aber so, ich spreche jetzt mal von mir, man kommt so aus seinem Alltag, ja, und kommst nach Hause und dann bist du aber noch geistig irgendwo in deiner Firma noch beschäftigt, ne? Bist noch gar nicht gelandet innerlich. Und die Frauen, die haben dann natürlich das anders, bei denen sind dann die Kinder, was die beschäftigt, oder vielleicht ihr Berufsleben. Und da jetzt runterzufahren, sagen, ich will mir ganz bewusst Zeit nehmen. Weil bei Gott ist das so, natürlich kannst du bei Gott auch ein Schnellfrühstück machen, ja, und mal schnell die Losung lesen. Aber das alleine reicht nicht und das werden wir auch noch sehen. Schaut, wir müssen uns die Frage stellen, warum hat jetzt eigentlich Jesus die drei Jünger mal so weggenommen? Einmal will er sie in die Gegenwart Gottes führen, das ist das eine. Aber auch aus einem anderen Grund, denke ich mal. Der Petrus und der Jakobus und der Johannes, was waren das für Männer? Na, ich habe so nochmal beim Nachdenken darüber gedacht, das waren so Leute so wie ich. Ja, ich bin auch so ein bisschen so ein Petrus-Typ. Ja, direkt die Ärmel hoch und ran an die Arbeit. Ja, nicht so viel Gegenwart Gottes. Lass uns was machen. Ja, und die Welt verändern. Und dann nehmen wir noch den Jakobus und Johannes. Die waren auch nicht so ganz ohne. Gell? Der Johannes war zwar der Lieblingsjünger, aber ihr wisst ja, die hießen ja auch wie? Was hatten die für einen Beinamen? Wisst ihr es noch? Die Donner... Oh, jetzt wird's kritisch. Ja, die Donnersöhne. Ja, hier so die Frauen erzittern jetzt schon innerlich. Hoffentlich ist der Johannes und der Jakobus, ne, die will keiner als Ehemann haben, so Donnersöhne, ja. Die gingen da durch Samaria und sagen zu Jesus, hier, wenn die nicht auf dich hören wollen, gleich Blitz vom Himmel runter. Oh, Entschuldigung. So hatte ich das nicht vorgesehen, Entschuldigung. Ja, dann kommt gleich der Blitz oben vom Himmel runter, dann Gericht, ja. Also das waren schon Männer, da ging es schon richtig zur Sache. Schaut, und gerade wenn das so Leute sind, die jetzt so aktiv sind und so wie wir auch sind, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, es muss vorangehen. Da ist das oft so, und darum denke ich, hat Jesus sie beiseite geholt, weil er nicht wollte, dass diese Männer, ich sag's mal, von der Erfahrung anderer leben. Und ich will es mal erklären. Schaut, wir können ganz schnell Leute werden, die immer von Erfahrungen anderer leben. Du kannst ERF-Fernsehen gucken, dann gibt's noch Bibel-TV, Dankeschön Vera, ja, Bibel-TV noch und CDs kannst du gucken. Du kannst immer Zeugnisse von anderen hören, wie andere was mit Gott erleben. Und wenn man dich dann fragt, und was erlebst du mit Gott? Ja, ich nix. Bei mir ist nix in meinem Alltag. Schau, du brauchst eigene Erfahrungen der Gegenwart Gottes, nicht die von anderen. Du musst selbst Gott erleben. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Wir hatten früher so ein Rasenmäher. Flymo oder Flymo, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Kennt ihr die? Flymo-Rasenmäher haben keine Räder, sondern die fliegen durch so ein Luftkissen. Das ist ein Luftkissenmäher. 5,5 PS Zweitaktmotor hatte der. Bei uns früher. War einer der ersten. Und da wir einen riesen Garten hatten, habe ich gedacht, komm, du hilfst meinem, dem Papa mal und du mähst schon mal den Rasen. Was habe ich gemacht? Benzin in den Tank getan, aber bei einem Zweitakter muss man noch was dazu tun. Wo sind die Männer hier unter uns? Was tut man noch rein? Im Verhältnis 1 zu 50. Jawohl, Sie wissen noch Bescheid. Gut, das ist gut. 1 zu 50, Zweitaktöl noch rein. Ich kein Zweitaktöl rein und losgemäht, ja? Und dann so am Ende war ich dann fertig. Der Rasenmäher lief die ganze Zeit, ja? Ich weiß auch nicht, wie das ging. Auch ohne Öl. Auf jeden Fall habe ich Rasenmäher wieder aufgehängt, schön sauber gemacht. Mein Vater kommt und sagt, hast du Öl in den Rasenmäher getan? Ach du liebe Zeit. Das habe ich ja vergessen. Schaut. Das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe, ja? Eigene Erfahrungen. Und die eigene Erfahrung, die weißt du noch, diese Geschichte, die könnt ihr mich fragen, wenn ich vielleicht 90 mal irgendwann bin, da weiß ich die immer noch. Weil das ist eine Erfahrung, die habe ich selbst gemacht. Die habe ich nicht bei einem anderen abgeguckt, sondern das ist eine eigene Erfahrung gewesen. Und genauso ist auch hier, der Herr Jesus will, dass wir eigene Erfahrungen machen. Petrus, Jakobus und Johannes, macht eine Erfahrung, die ihr nie mehr in eurem Leben vergessen werdet, dass eure eigene Erfahrung ist. Also, ein Grund, warum Jesus dich in seine Gegenwart führen will heute ist, damit du eigene Erfahrungen mit ihm machst. Dann kommt noch eine andere Sache. Der Petrus, Jakobus und Johannes waren die ersten, mit denen Jesus seine Gemeinde gebaut hat. Und je intensiver dich Gott gebrauchen will, umso intensiver muss deine Erfahrung mit Gott sein. Jesus wusste, diese drei Männer würden ja von ihm gebraucht werden. Und sie wurden auch gebraucht. Petrus hat die erste Predigt an Pfingsten gehalten. Jakobus hat diese riesige Gemeinde in Jerusalem am Anfang geleitet. Die hatten ja wirklich eine riesengroße Verantwortung von Gott bekommen. Und schau, Auch du hast vielleicht, sagst vielleicht, ich bin jetzt nicht der Petrus, noch nicht der Jakobus, noch nicht der Johannes und ich bin auch kein Gemeindeleiter, ich sitze immer in der letzten Reihe in der Gemeinde, ich bin ganz unscheinbar, mich sieht auch keiner, ja. Auf jeden Fall. Und trotzdem, schau mal, Gott will dich ja trotzdem gebrauchen, auch wenn du kein Gemeindeleiter oder immer so im Vordergrund stehst. Aber du wirst von Gott auch gebraucht. Und auch intensiv, schau, wenn deine Arbeitskollegen mit dir zusammen sind auf deiner Arbeit oder wenn du Student bist. Überall haben wir Berührungspunkte, wo Gott dich doch gebrauchen will. Und Menschen wollen nicht hören, was du theoretisch in deinem Kopf gelernt hast, sondern sie wollen was sehen in deinem Leben? Ob du eigene Erfahrungen mit Gott gemacht hast. Sie wollen sehen, ob Gott in deinem Leben wirklich drin ist oder ob du nur redest. Und deswegen, oder nimm deine Ehe oder deine Familie. Ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat. Deine Kinder gucken nicht, was du ihnen an Theorie vermittelst, sondern wie du lebst. Wir können das sagen. Unsere Kinder sind aus dem Haus und unsere Kinder haben uns haargenau gesagt, was wir alles verkehrt gemacht haben, aber auch was wir gut gemacht haben. Wir reden mit unseren Kindern darüber, ganz ehrlich und offen. Und die Kinder, die schauen. Und die Jugendlichen, die schauen. Und die sagen, wenn die immer nur im Gottesdienst gehen und eigentlich spielt aber Gott da gar keine Rolle und die machen eh keine eigenen Erfahrungen, ja, wo ist denn dann Gott? Also auch hier, der Petrus, Jakobus und Johannes, die brauchten die eigene Erfahrung, weil Gott sie intensiv gebrauchen will. Und Gott will ja auch dich intensiv gebrauchen. Und gleichzeitig ist es noch so, später, wenn wir die Bibel dann weiterlesen, dann sehen wir dann der Petrus und der Jakobus und der Johannes, die haben auch sehr, sehr viele Schwierigkeiten gehabt später. Sie haben erlebt Hass, Ablehnung, Gefängnis. Haben auch im Gefängnis gesessen dann später. Sie haben Spott erlebt. Ihr Glaube war angefochten, noch und nöcher, sage ich einmal. Und schau, so ist doch auch in deinem Leben. Wenn du deinen Alltag durchguckst, gibt es ja in deinem Alltag auch Anfechtungen in jeder Menge. Unser Leben ist ja nicht, dass wir auf Wolke 27 auf dem rosa Wölkchen mit, ich sag mal, wie so ein kleiner Speckengel schon langsam Richtung Himmel schweben. Sondern es ist eigentlich so, dass unser Leben eben immer durch Anfechtungen durchgeht. Entweder ist Krankheit gerade in deinem Leben oder du hast gerade die Sinnkrise, weil du in der Mitte des Lebens bist. Es gibt Anfechtungen noch und nöcher. Oder in der Verwandtschaft hast du vielleicht Probleme. Da sind deine Verwandten, die sagen, ja, wieso, seitdem du an Jesus glaubst, können wir mit dir nichts mehr anfangen. Kennst du das auch aus deinem Leben? Und wisst ihr, wie wichtig das da ist? Der Petrus und der Jakobus und der Johannes, sie haben Schwierigkeiten gehabt. Und Jesus wollte ihnen eines beibringen. Und das ist, wenn du Schwierigkeiten bestehen willst in deinem Leben, dann kannst du das nicht, ohne in der Gegenwart Gottes selbst aufgetankt zu haben. Viele Kinder Gottes sind zu müde und matt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute wirklich richtig platt sind. Aber warum sind sie platt? Warum kommen sie total erschöpft sonntags in die Gemeinde? In den Gottesdienst? Ja, deswegen, weil sie so wenig bei dem lebendigen Gott aufgetankt und aus seiner Kraft gelebt haben in all den Schwierigkeiten des Alltags. Darum sind Leute so müde. Darum kriegen auch so viele Leute einen Burnout heutzutage. Weil das nicht mit Gott besprochen ist, weil die Lasten du alle alleine trägst. Deswegen ist das so. Also Jesus hat sie sich herausgeholt, damit sie selbst Erfahrungen machen mit Gott, damit diese Erfahrung, die sie mit Gott gemacht haben, ihnen hilft, intensiv, damit Gott sie intensiv gebrauchen kann, so wie dich auch, und damit ihr die Schwierigkeiten bewältigen können. Und was passiert jetzt? Jetzt sind die also da oben auf dem Berg? Und im Übrigen, wie gesagt, ich finde das immer so toll. Die Bibel ist so wunderschön realistisch. Die ist einfach nicht weltfremd. Die ist so mittendrin in der Welt. Das ist, was Jesus ihnen also beibringen wollte, was ich gerade gesagt habe. Und jetzt schaut mal, was sagt der Lukas, was war mit den Männern? Jetzt waren sie hochgegangen mit Jesus. Jesus tritt in die Gegenwart des Vaters. Und was machen die drei Jünger? Die machen immer dasselbe, ne? Bei der Kreuzigung, vor der Kreuzigung, was machen sie da? Schlafen, wieder Mittagsschlaf, ja? Ja, eigenartig. Immer wenn es spannend wird, schlafen die Jünger. Ja, wie wir auch. Du willst die Bibel lesen und ne, es wird eine stille Zeit. Kennst du ja, ne? So, oh Herr, was ich noch sagen wollte und die Wäsche muss noch in die Waschmaschine. Amen. Ja, und dann zack, so, weg. Genau das Gleiche. Und wisst ihr was? Das ermutigt mich. Und Jesus sagt dann nicht, hör mal, ihr drei, jetzt habt ihr aber ein dickes Problem, jetzt mag ich euch nicht mehr. Wisst ihr, das ist bei Jesus so toll. Jesus nimmt die Leute, diese drei Männer, in einen Lernprozess. Ein Prozess ist nicht etwas Statisches. Nicht, du hast es einmal getan und jetzt weißt du's. Sie schlafen später beim Kreuz ja dann nochmal. Wir müssen es erst lernen, genau wie du und ich. Das ist ein Prozess, deswegen sei auch ein bisschen geduldig mit dir selbst, wenn es nicht gleich funktioniert bei dir. Wir Christen meinen immer, du musst einen Knopf drücken und dann muss das laufen und dann bist du frustriert, weil es nicht läuft. Bei den Jüngern lief es auch nicht immer gleich. Aber was jetzt toll ist, jetzt passiert also etwas. Jesus wird also hier verklärt, wie es heißt. Das heißt also plötzlich erschien er in einem anderen Licht, so wie Mose schon im Alten Testament. Er strahlt. Ich glaube, dass die Jünger jetzt erstmal etwas gesehen haben, nämlich die Herrlichkeit von Jesus gesehen haben. Die Summe aller Eigenschaften, die Gott hat, das ist die Herrlichkeit, die Gott hat. Und wisst ihr, wie wichtig das ist, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen, dass wir sehen, wer ist Gott eigentlich? Was hat er alles für Eigenschaften? Früher bei mir habe ich nicht viele Eigenschaften gesehen, schon gar nicht viele gute. Die Vera könnt ihr mal fragen, wie Gott bei mir früher hieß, war immer der Bratpfannengott. Kennt ihr den? Nee, noch nie gehört? Der Bratpfannengott ist der, kennt ihr so eine große Bratpfanne, ja, wo die Köche mit kochen, so eine schöne, gusseiserne Pfanne. Das war bei mir mein Gottesbild früher. Von Herrlichkeit habe ich nicht viel gesehen. Der Bratpfannengott war der, sobald du einen Fehler machst, kommt die Bratpfanne, genau. Boing, Matthias, ne? Und nun lerne. Und wenn du es nicht lernst, kriegst du noch einen, ne? Dann wirst du ein bisschen mehr demütig, je mehr Bratpfannen du bekommst. Und das ist genau hier das, was Jesus den Jüngern hier zeigen wollte. Er wollte ihnen zeigen, schaut, das ist meine Herrlichkeit, meine Größe, alle Eigenschaften. Wenn Jesus so strahlt, wenn dann so etwas passiert, dann zeigt Gott seine Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit ist seine Liebe, seine Güte, seine Treue, seine Barmherzigkeit, seine Sanftmut. All das gleichzeitig. Und wisst ihr, wenn du die Größe Gottes siehst, und darum brauchen wir auch Gottes Gegenwart so nötig, wenn du die Größe Gottes siehst und so erlebst, dann ändert sich etwas in deinem Herzen, dann verwandelt das dein Herz. Und was passierte denn da jetzt? Wer bewusst in die Gegenwart Gottes tritt, der merkt auf einmal, wie deine Sorgen, die ja oft von einer Mücke zu einem Elefant werden, plötzlich wieder den richtigen Stellenwert bekommen. Ich merke das bei mir ganz oft, da sind tausend Sorgen, mir geht's oft wie beim Apostel Paulus, der dann sagt, ja, die ganzen Sorgen um die Gemeinden und die Kinder Gottes, die einem dann im Kopf rumschwirren und so weiter. Und dann auf einmal wird das so ein Riesenberg und bei dir sind es vielleicht andere Berge. Aber jetzt, wenn du in der Gegenwart Gottes seine Herrlichkeit, seine Größe siehst, dann auf einmal siehst du, wie klein du bist. Bist du schon mal auf den Berg geklettert? Also, ich weiß nicht, ich hatte einen Freund, der kam aus dem Salzkammergut in Österreich, dann sind wir auf den Hausberg geklettert. So nennt man das halt. Das ist der Berg, der halt dem Wohnhaus irgendwie am nächsten ist. Auf den Hausberg rauf, und wenn du dann oben auf dem Berg bist und runter guckst, wie sieht's von oben aus? Alles so winzig, ne? Die Autos sind so kleine Pünktchen, ne? Die Menschen kannst du gar nicht mehr richtig sehen. Alles wird so klein. Und das ist genau das, was Jesus will. Er will, dass du seine Größe siehst, seine Allmacht, alles, seine Fürsorge auch für dich. Und dass dann deine für dich so großen Sorgen plötzlich mal wieder klein werden. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. In meinem Alltag vergesse ich oft, die Größe Gottes zu sehen. Jesus erscheint dir ja nicht so in seiner Herrlichkeit. Jetzt ist die Frage, wie kannst du dann die Größe Gottes sehen? Und bei mir ist so, wenn ich vom Hauskreis zum Beispiel nach Hause komme, dann oft ist das so, bevor ich dann reingehe zu Hause, dann gucke ich nochmal so hoch in den Himmel. Und ganz oft habe ich dann schon nachts die Sterne angeguckt und geschaut und den schönen Himmel angeguckt. Und einfach geschaut, das ganze Universum hat Gott gemacht. Das ist doch Wahnsinn, oder? Müsst ihr mal gucken. Oder nachts mal auf dem Rücken auf der Wiese liegen und dann hochgucken. Und mal nur gucken und staunen, wie toll das alles gemacht ist, das ganze Universum. So kann man sich zum Beispiel helfen. Oder was mir auch hilft, nicht nur die Schöpfung Gottes angucken, sondern was mir oft auch hilft, ist, wenn ich dann zum Beispiel mal wieder etwas lese über die Allmacht Gottes, über die Größe Gottes. Und dann wird mein Herz wieder ruhig und befreit von alledem, was das mit Sorge geplagt ist von meinem Alltag. Und dann passiert hier noch etwas. Jetzt war ja hier etwas ganz Besonderes. Also hier waren noch der Mose und der Elia noch da, die jetzt mit Jesus geredet haben über seinen Kreuzestod. Und dann geht's weiter und dann plötzlich kommt ja diese Wolke. Und die Wolke war ja für einen Juden etwas, da wusste er sofort, was Sache war. Weil aus dem Alten Testament wissen wir ja, die Wolke und die Feuersäule bei der Wüstenwanderung. Oder Gott hat immer aus einer Wolke meistens geredet. Und was passierte jetzt hier? Jetzt lässt Jesus die drei Jünger noch was erleben. Nämlich, aus der Wolke kommt eine Stimme. Und die sagt, dies ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Die drei Jünger erleben etwas, nämlich Jesus wird vom Vater im Himmel hier wertgeschätzt. Er sagt, er hier, den ihr da vor euch habt, das ist mein auserwählter Sohn, den hört. Und gleichzeitig werden sie auch selbst wertgeschätzt durch dieses Ereignis, nämlich warum? Nicht nur, dass der Vater Wohlgefallen an seinem Sohn hat und sie ihn hören sollen, sondern stellt euch mal vor, wenn die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes erscheint in der Bibel, was passiert normalerweise? Wenn Johannes in der Offenbarung plötzlich mit der Herrlichkeit Gottes konfrontiert wird, was passierte dann? Er fiel um wie tot. Und so ist genauso auch in anderen Stellen in der Bibel. Wenn die Herrlichkeit Gottes erscheint, wenn Gott redet, dann kannst du nicht einfach in Gottes Gegenwart gehen, weil er so heilig ist, dass du direkt vergehen würdest. Aber wisst ihr, was das Tolle ist? Hier ist Jesus. Und weil Jesus der Herr ist, vom Jakobus, vom Johannes und hier vom Jakobus, Johannes und Petrus, genau von diesen drei, weil er der Herr ist, müssen sie nicht vergehen. Sie dürfen das so miterleben. Und schau, das ist doch genau das Gleiche auch bei dir. Wenn du die Größe Gottes wieder siehst, dann darfst du auch das eine niemals vergessen anzuschauen, nämlich wer Jesus für dich ist oder wer er für dich sein will. Hängt davon ab, ob du schon Kind Gottes geworden bist oder noch nicht. Aber was wir hier ganz klar sehen ist, der Herr Jesus Christus ist derjenige, der zwischen dir und dem Vater steht. Und der Vater sieht auf Jesus, auf seine Gerechtigkeit, die am Kreuz erwirkt wurde. Das haben Mose und Elia ja hier angekündigt. Das ist das Wunderbare, dass der Vater sagt, ich schaue nicht auf dich, sondern ich schaue auf Jesus. Und ich weiß nicht, wie es in eurem Leben geht, aber ich habe schon ganz oft auf mich geguckt. Dann habe ich meine eigene Sünde gesehen und habe mich selbst verurteilt. Ja, Matthias, Jesus ist zwar für dich gestorben, aber für diese Sünde, die du jetzt schon so und so viel Mal wieder begangen hast, ist er zwar für dich gestorben, der hat der Kopf gewusst und das Herz hat sich verurteilt. Schau, und darum ist das so wichtig, in der Gegenwart Gottes zu sehen, nicht nur Jesus ist wertgeschätzt, sondern wir auch durch ihn. Wir sind freigesprochen von der Verurteilung, die normalerweise uns treffen würde und die das Todesurteil über unserem Leben bedeuten würde. Also eine ganz wichtige Sache, dass diese drei Jünger das hier erlebt haben, in der Gegenwart des Vaters zu sein, mit Jesus zusammen. Und was passierte jetzt? Der Petrus macht das, was er immer macht, das ist ja typisch, der Petrus ist wieder voll auf dem Plan. Und der Petrus dann gleich so, boah, das ist so gut hier, wir bauen mal gleich direkt 3 Hütten hier oben, ja? Eine für Jesus und eine für den Elia noch und für Moses, ist so schön in der Gegenwart, wir bauen gleich ein paar Hütten hier oben. Und gut, Lukas als nüchterner Arzt sagt, er wusste nicht, was er da am Reden war. Ne, so ein richtiger Realist, als Dr. Lukas hat gesprochen. Ja, und trotzdem glaube ich, dass aber da auch irgendwie ein Stück Wahrheit drin ist. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist und einmal die Gegenwart Gottes erfahren hast, dann ist das auch wirklich ein Genuss, in der Gegenwart Gottes zu sein. Dann möchtest du eigentlich gar nicht mehr weg aus der Gegenwart Gottes. Ich kann den Petrus da sehr, sehr gut verstehen, wenn er so erfüllt aus seinem Herzen vielleicht ein bisschen leichtsinnig rausgeplappert hat, aber irgendwie zeigt es doch, dass er froh war, dass er in der Gegenwart Gottes war. Und gleichzeitig ergänzt der Matthäus dann noch, dass die Jünger aber auch durch das, was sie erlebt hatten, Ehrfurcht bekamen. In Matthäus heißt es, sie fielen auf ihr Angesicht. Nicht auf dem Rücken, sondern aufs Angesicht. Und ja, wie soll man sagen, das ist ein Niederwerfen vor dem Sohn Gottes. Anbetung, die ich erlebe, weil ich die Gnade durch Jesus Christus erfahren habe. Das ist echte Ehrfurcht, dass ich nicht vergehen muss vor dem lebendigen Gott bin, sondern wertgeschätzt und geliebt bin. Etwas Wunderbares. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Der Junge, der aus dem Flugzeug, aus der Kabine vom Pilot rauskam, der hat wahrscheinlich so gestrahlt und gelacht, wie er sonst vielleicht nur ganz wenig gelacht und gestrahlt hat. Und ich denke auch, wenn du regelmäßig in die Gegenwart Gottes gehst, seine Herrlichkeit, seine Größe anschaust, dann wird doch auch an deinem Gesicht sich etwas ändern. Wisst ihr, was mich wundert? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Fotos gesehen habt von Ländern, wo die Leute wirklich ganz arm sind, viel weniger haben wie wir, vielleicht in irgendeiner armen Blechhütte wohnen oder in einer Holzhütte. Die haben keine Zähne mehr, wenn sie dann lachen auf dem Foto. Und die sind dann aber Christen und du schaust das Bild an, und du denkst so, boah, man, guck dir die Augen an und das ganze Gesicht, da strahlt Gott raus. Und wisst ihr, was mir auffällt? Bei uns westeuropäischen Christen, wir können auch lachen, natürlich, aber es gibt einen Unterschied zwischen, dass du jetzt sagst, jetzt muss ich mal fröhlich reinschauen und dem, dass in deinem Herzen es so voll ist von der Gegenwart Gottes, dass das aus deinem Gesicht rausstrahlt und zwar unabhängig von irgendwelchen Umständen. Und da muss ich an der Stelle auch sagen, das ist etwas, ja, das fällt mir oft auch schwer. Oft ist mein Herz nicht erfüllt. Es ist mit allem anderen gefüllt, nur nicht mit Gott. Und manchmal gelingt es aber. Neulich war ich beim Deschanten in Clairvaux. Und der Deschant in Clairvaux, also der Deschant ist auf Deutsch ein, wie nennt man das? Ein katholischer Dekan. Genau, der Dekan. Und er sagte so am Schluss vom Gespräch, Herr Schilp, eins merkt man Ihnen an. Da habe ich mich wirklich drüber gefreut. Er hat gesagt, man merkt Ihnen an, dass sie froh sind mit Jesus, dass sie so eine Freude ausstrahlt, dass das von innen rauskommt. Genau. Und das ist auch das, was ich hier meine. Wenn du in der Gegenwart Gottes warst und dein Herz ist wirklich erfüllt, dann kommt auch was aus dir raus. Der Stephanus zum Beispiel, wenn man den sah, sein Angesicht strahlte, wie er gesteinigt wurde, wie das eines Engels. Und Mose strahlte auch. Jesus sagt einmal, das Auge ist das Licht des Leibes. Also da sieht man, was in dir drin ist. Und wenn das im Herzen Licht drin ist, die Gegenwart Gottes, dann leuchten deine Augen. Weil die Augen ein Spiegel deiner Seele sind. Schau, und was Gott machen will, ist, als die Jünger hier so anbetend dann runtergekommen sind, ich glaube, die anderen Jünger, die haben das gesehen, das steht hier nicht. Aber ich bin ganz sicher, das kannst du doch nicht verbergen, wenn du die Herrlichkeit Gottes gesehen hast. Und das Wunderbare ist, ja, wenn dein Gesicht so strahlt, wenn Leute das sehen, sie merken es. Schaut, ich weiß nicht, jeder von uns hat wahrscheinlich Fotoalben noch oder digitale Fotos. Darf ich mal fragen, wenn du ein Foto machst Was fotografierst du dann normalerweise, wenn du Menschen fotografierst? Was fotografiert man dann? Das Gesicht normalerweise. Warum fotografiert ihr nicht die Füße? Bitte? Die sind nicht so, er hat das toll ausgedrückt, die Füße sind nicht so ausdrucksstark. Das ist richtig genial, wie er das gesagt hat. Die Füße sind nicht ausdrucksstark. Da sieht man nur höchstens eine schöne dicke Schicht Hornhaut oder einen guten Nagellack drauf. Ja? Schau, deswegen fotografieren wir normalerweise das Gesicht. Weil wenn du das Gesicht schaust, sagst du, guck mal, hat er nicht toll ausgesehen im Urlaub? Hm? Ist doch super, also schön braun und rote Bäckchen und er lacht sogar. Ne? Genau. Und ich sag mal, Gott möchte dich dadurch, dass du wie Petrus, Jakobus und Johannes in die Gegenwart Gottes kommst, dass Leute sagen, ja, sie und er, jung oder alt, wo du auch stehst, du bist gewissermaßen wie so ein Foto von Gott, ein Foto von der Gegenwart Gottes, wo man dich, die Gegenwart Gottes auf deinem Gesicht sieht. Deine Füße, die erzählen das nicht, ja, die können das auch erzählen, indem du Menschen hilfst, aber als erstes sieht man es auf deinem Gesicht. Und das ist, was ich euch eigentlich heute mitgeben wollte, dass ihr Menschen werdet, die eine große Sehnsucht nach Gott entwickeln, nicht damit die Leute, damit ihr den Leuten gefällt. Darum müsst ihr es nicht machen. Sondern es ist ja für euch selbst. Aber automatisch, wenn ihr es macht, wird es Auswirkungen haben in eurem Leben und Menschen werden euch darauf ansprechen, dass Gott in euch lebt und dass man an euren schönen Gesichtern, die Gott ausstrahlen, sehen kann, dass er in euch lebendig ist. Dazu segne euch Gott. Amen.